Happy Shooting, Folge 473. Harte Schale, weicher Keks.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wie sagt man denn da oben? Auf Englisch moin. Wie ist denn das Wetter an der Küste?
Ach so, ich bin doch noch hier. Wir nehmen doch vorher auf. Mann, das muss ich dir immer noch nicht neu erklären. Mann,
ich verstehe das alles nicht.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ich dachte, du bist jetzt nicht mehr da.
Doch, da. Wir nehmen das doch vorher auf, Herr Nienke. Aber wer die Sendung jetzt hört, also jetzt Ende im September, Anfang September, da bin ich in Donegal. Irland, Nordwesten, Zipfel, Nordwesten, Irland, geil.
Mit Local Guides wieder unterwegs?
Mit Local Guides wieder unterwegs. Geil. Zwei Fotoprofis, die uns da alles zeigen und uns an Stellen führen, an die man normalerweise gar nicht hinkommt. Und sehr also cool, nicht ohne, also die, da sind so Klippen und so geile Sachen, die findest du in keinem Guide, in keinem Buch, in keinem Lonely Planet und was weiß ich, sondern da musst du einfach die Locals kennen. Das kennen teilweise Locals nicht. Wir waren an diesen einen Klippen, wo du bei dem Bauer übers Feld rennen musst und der Trevor hat dann irgendwie, als wir am Abend noch in der Kneipe saßen, dort die Bedienung gefragt, ob sie das kennt, und sie guckt so doof und sagt, was? Und wir den halben Tag da rumgeturnt an den Klippen. Das war so geil. Ja, das machen wir jetzt gerade wohl wieder, wenn das hier auf Sendung geht.
Bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse, auf jeden Fall.
Und ich erst wieder. Das ist ja jetzt das zweite Mal, dass ich dort bin. Und die Ecke ist, also das ist halt Irland, aber ohne Touristen. Das ist so, es gibt so die Südwestecke, die ist auch wunderschön, ganz toll, aber da rennen halt wesentlich mehr Touris rum. Und im Nordwesten da oben, da ist halt, und das ist quasi auf Höhe von Nordirland, ist es aber nicht, gehört noch zur Republik Irland. Dieses Donegal.
Tja, eines Tages komme ich mal mit. Schottland kenne ich ja schon, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und
wenn ich
muss
da
Irland
noch mal hingehe,
auch mal sein.
Wenn ich nochmal hingehe, die meisten Sachen mache ich nur zweimal.
Dann fahre ich da alleine
hin. Da hat man das erste Mal die Chance, sofort dabei zu sein, und dann erkläre ich und zeige Bilder und dann kann man nochmal mitkommen und danach nicht mehr. Also man muss da echt ein bisschen schneller sein in der Entscheidung.
Ich kann da auch hinfahren, wann ich das will.
Tja.
Was haben wir denn noch so, was wir wollen heute?
Aber du hast nicht die tollen Locals. Wir haben heute auf der Sendung eine neue Aufgabe.
Aber ich habe deine GPS-Tracks hoffentlich. Wir haben schmale Portemonnaies.
Und Kommentare zur Safari.
Außerdem, wie baut man eigentlich ein Objektiv?
Ja, und wir schauen uns mal Dreambit an und ob das nur Dampfblasenware ist.
Es gibt einen Kommentar zu Lightroom Mobile.
Und Dominik hat einen Linktipp, wie man Essen appetitlich fotografiert.
Dann gibt es ein kleines Thema zu Lightroom, Stichwortkatalogen und Hierarchien.
Ja, es gerüchtelt, beziehungsweise wenn die Sendung raus ist, ist es vielleicht schon kein Gerücht mehr über einen neuen Canon Wi-Fi Adapter.
Dann gibt es nochmal einen Nachtrag zum Picta iPhone Grip.
Ja, du und ich, wir haben beide Gas gehabt.
Ja. So schaut's aus. Dann gibt es nochmal einen Nachtrag zum Praktika 35mm, das ist jetzt der dritte Teil.
Aber wir fangen mal vorne an mit einem Live-Geräuschrätsel, das diesmal von dir kommt, nicht wahr?
Ja, ich muss das kurz aufbauen.
Was? Du musst dein Live-Geräuschrätsel aufbauen?
Ja.
Wie jetzt?
Ich muss es vors Mikrofon, damit ihr das auch hört. So, jetzt haben wir es erstmal hier hingestellt. Oh, ich bin hängen geblieben. Das macht nichts, kann mal passieren. So, ich hoffe, ihr hört das jetzt. So, jetzt geht's los.
Ist dir da was runtergefallen?
Nochmal? Und?
Das klingt so ein bisschen, als ob dir was runterfällt.
Ja, fast. Fast.
Nun gut, wenn ihr es
wisst, werden wir nicht erst am Ende auflösen, sondern schon mittendrin.
Oh. eine Spontanauflösung.
Ja, ja.
Wir sind...
Spontane Selbstauflösung, was?
Genau. Hm. Wir sind wieder, wie gesagt, am Vorher aufnehmen. Es ist der 9. August, wo wir das aufnehmen. Und wer jetzt hier live zuhört, darf auch wieder Fragen reinwerfen auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage. Slack, der HS-Fragen Channel, ist, glaube ich, so mittlerweile echt so das Mittel der Wahl. Aber auf Google Plus haben wir trotzdem noch unter happyshooting.de/community einen Thread laufen und auf facebook.com/borisninkefoto gibt's auch einen Thread und schmeißt da Fragen rein in der Sendung. Gucken wir mal drauf. Foto. Ja, wo hältst du den Kleinen eigentlich? Hast du den bei dir im Schreibtisch versteckt oder bitte ab und zu gefüttert?
Der ist ja wahrscheinlich inzwischen gar nicht mehr so klein. Müssen wir mal wieder ein Update kriegen.
So, die Shownoter sind wieder dabei, unsere Qualitäts-Shownotes zu machen, während wir hier quasi mit dem Peitsche hinter ihnen stehen und darauf achten, dass es auch alles gut wird. Der Sebastian, der Nils, der David sind im Shownoter-Kanal und machen da Party gerade, glaube ich. Ich glaube, da ist so ernsthaft geht's da nicht zu. Nicht wirklich.
Shownoter halt. Ein ganz besonderer Schlagmensch.
Jetzt kommt mal, so ein Nachtrag. Ne?
Du hast schon kurz was zu Donegal erzählt. Hast du da noch einen Link?
Ja, es gibt einen Link, den wir in die Shownotes packen, wo so ein bisschen drin steht, was abgeht. Also wir werden mit Sicherheit wieder uns wir treffen uns in Dunfanaghy. Das schreibt sich komisch, aber so ähnlich spricht sich's. Und wir werden von dort aus mal so diverse Cliffs und Geschichten uns anschauen, inklusive dann an einem Tag auch morgens einen Sonnenaufgang über der Rossgyle Peninsula, was extrem schön ist. Es gibt 1000 Kleinigkeiten, die man da sehen kann und einige schöne Strände mit Felsen, mit der richtigen Abendsonne. Es gibt ein paar Schiffswracks, die wir besuchen werden dort. Also die da so von den Fischern so irgendwo in die Ecke gelegt werden und einfach nur geil aussehen. Und dann kannst du dann hin und wenn's Wasser hoch und langsam die Flut reinkommt, man nimmt Gummistiefel mit, ne? Und dann kriegt man plötzlich geile Bilder mit schönen Reflexionen und so. Das Licht ist eh magisch. Also das irische Licht, kannst du nicht beschreiben, musst du sehen.
Tja. Ach, das klingt alles so schön.
So, jetzt kommen wir aber zum Nachtrag. Der Krisu hat noch was geschrieben zur Folge 465 und 472.
Genau, da ging es ja in 465 um Praktika, Bajonettpraktika und warum Objektive so eine wahnsinnig breite Preisspanne haben, von irgendwie unter 10 Euro bis über ein paar hundert Euro. Und in Folge 472 hat Krisu ja ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass das zum Beispiel daran liegt, dass einige davon in Japan hergestellt werden und dann noch nicht ganz so offenblendig sind. Und die gehen ein bisschen billiger und weil dann unklar ist, was man da so bekommt bei eBay, ist man da etwas vorsichtig mit den Preisen. Das hatte er in der Folge 472 etwas ausführlicher dargelegt. Die Links haben wir dann natürlich dann in den Shownotes, nehme ich an. So, und jetzt hat er mir aber noch ein paar Links geschickt, nämlich zu Beispielbildern. Und zwar hat er einfach mal die Objektive ausprobiert. Er hat Landschaftsaufnahmen gemacht und hat er zumindest hier ein 20mm 2.8 benutzt, ein 28mm 2.8, ein 50mm 1.8, ein 135mm 2.8 und ein 50mm 1.4.
Ich glaube ja, das ist nur ein Trick, um möglichst viele Views auf seine Flickr-Bilder zu bekommen. Ich habe mir das gerade mal angeschaut. Mhm. Und das soll ja ein Vergleich sein, dass man diese Objektive mal ein bisschen besser einschätzen kann.
Geht auch schwer, ne?
Dummerweise sind das jetzt auch 5 völlig unterschiedliche Fotos. Ein paar davon schwarz-weiß und teilweise unterbelichtet und das eins in Farbe. Die kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr sinnlos, diese Bilder so zu zeigen. Ja. So schön es ist, Griso, dass du dir hier die Mühe gemacht hast, aber wenn, dann würde ich gerne irgendwie das gleiche Motiv mit der gleichen Belichtung und dem gleichen Film mit all diesen Objektiven sehen. Ansonsten kann ich da nichts vergleichen.
Dass man mal sieht, so was das Objektiv dann bringt. So sieht man zumindest, was man damit fotografieren kann.
Das ist richtig,
ja. Aber vielleicht hat Griso ja noch einen Teil 4, wo er dann sagt, jetzt mache ich es aber mal hier.
Also ich würde vorschlagen,
machen wir mal alle Objektive dasselbe Motiv.
Genau, mach das mal und mach dann da mal bitte ein Bild draus. Also so ein gekacheltes Bild mit Detail auf, mit Details aus den Bildern, jeweils dem gleichen Detail, dass man die wirklich mal so eins zu eins nebeneinander sieht. So müsste man eigentlich so einen Vergleich machen. Wenn man da unterschiedliche Sachen fotografiert, dann ist es nicht, ja, ist es einfach nicht vergleichbar. Außerdem sehen die alle gut aus für mich. So von.
Ja, so auflösungstechnisch gibt's da, glaube ich, keine Probleme, ja.
Tja.
Ich meine, das ist ja auch schon ein Ergebnis, wenn man weiß, man kriegt irgendwie für 10 bis 20 Euro ein tolles Objektiv und das ist, es bildet scharf ab. Was willst du mehr, oder?
Ja, das ist richtig, ja.
So gesehen. Kann man da wohl mal zuschlagen.
Ja, ja,
Mensch, du hast Gas gehabt.
Zugeschlagen habe ich.
Gear Acquisition Syndrome.
Ja, genau. Naja, gut, also ich sag mal so.
Das ist aber selten bei dir.
Es war ja, genau, es ist ja auch kein echtes Gas. Es war quasi nötig. Ich habe ein 50mm 1.8 STM gekauft. Das ist jetzt das offizielle Canon 50mm Objektiv. Was hat's gekostet? Ein bisschen über 100 Euro, glaube ich. Weiß es gar nicht mehr genau. Also war
das 50-1.8
ganz okay. Das 50-1.8
STM. Ja, das liegt so um 100 Euro im Gebrauchtmarkt.
Nee, das STM, das gibt's noch nicht gebraucht.
Ach, das STM. Ach so,
ja.
Sorry.
Ach,
das Neueste.
Das mit dem Stepper-Motor.
Richtig.
Wo du so ohne Strom gar nichts mehr machen kannst.
Ja, genau.
Das 1.4er, das ich habe, mit dem ich auch ganz viel fotografiert habe, was übrigens weit offen auch völlig gruselig ist, hat einen Defekt, hat irgendwie, also beim Fokussieren bleibt es manchmal hängen und so, da ist irgendwas, schleift da und so. Und dann dachte ich, ich brauche mal wieder ein ordentliches 50er handlich und wenn dann auch mit dem Schrittmotor. Ja, den kannst du ohne Strom tatsächlich nicht mehr scharf stellen. Die Scharfstellung, die manuelle mit Strom funktioniert aber erstaunlich gut über diesen Fly-by-Wire-Ring. Mhm. Und ist natürlich, der Schrittmotor ist natürlich für so Sachen wie Video ist der natürlich deutlich besser geeignet. Also wenn du da fokussieren willst, während dem Video drehen und so, dann kann der, wenn ich das mit der 100D zum Beispiel betreibe, da ist es dann Crop-Faktor, also ein 80er, aber da tippe ich dann auf den Bildschirm und dann geht der butterweich dahin mit dem Fokus und so.
Also kein Vor-Zurückspringen und sowas.
Nee, das nicht.
Cool.
Ja, muss man, also ist gut gebaut, fühlt sich okay an, ist vom Glas her identisch mit den 1.8ern vorher. Also das Design ist identisch von den Linsen her und ich kann da keinen Unterschied sehen. Ich glaube auch nicht, dass da wirklich einen Unterschied gibt. Also die haben das Glas nicht nochmal neu erfunden. Das ist so ein Doppelgauss, der da drin ist irgendwie, so vom Linsenaufbau her. Und das ist ein Standarddesign, muss man nichts dran ändern, das ist schon gut. Nur halt ein neues Päckchen drumherum. Ist ein bisschen stabiler als der 50 1.8er Mark II, dieser Joghurtbecher. Also vom Plastik her,
ja,
ist Vollplastik. Hat glaube ich, ein Metall-Bajonett, aber sonst Vollplastik.
Nee, das Mark II hat, glaube ich, auch Kunststoff-Bajonett.
Ich spreche jetzt vom STM.
Das ist nichts Schlimmes. Das STM hat Metall, okay, das hatte das Mark I auch.
Mhm.
Das Mark II hat ja, das ist ja sehr, sehr anfällig, weil das so simpel gebaut ist, dass du da mit ein bisschen Krafteinwirkung das vordere Element, also das Element, was vor uns zurückgeschoben ist,
du lässt es fallen und das dann fällt einfach auseinander. Raus. Ja.
Genau.
Nö, da ist das hier schon irgendwie schneller, wobei du willst, wenn du es irgendwie in die Tasche tust, vielleicht vorher dann noch den Tubus vorne einfahren. Also sprich wieder die Schärfe so drehen, dass der Tubus vorne drin ist. Aber ja, also es macht einen sehr stabilen Eindruck. Ich habe es jetzt noch nicht runtergeworfen, habe es auch nicht vor. Mhm. Und ist, wie gesagt, optisch identisch mit dem vorherigen. Und es tut und jetzt habe ich ein neues 50er.
Ja,
ich finde, 50er kann man nicht genug haben.
Das ist ja nur ein ganz kleines Gas.
Hast du etwa ein größeres Gas?
50 Millimeter, ich bitte dich. Für Kleinbild.
Ja, was, wie?
Ich hatte ja großes Gas.
Hast du Bohnen gegessen?
Nee, nicht wirklich. Ich habe ja schon seit ein paar Sendungen erzählt, dass ich gerne eine Großformatkamera hätte. So 4x5 Zoll.
Richtig.
Und
hast du jetzt eine Großformatkamera?
Am liebsten wäre es mir ja gewesen, eine alte Kamera irgendwo aufzutreiben, wo eine Geschichte hinter ist. Das hätte ich so richtig als Event mal verpackt. Das hat sich ja nun irgendwie nicht ergeben bis heute, weil entweder habt ihr alle eine und gebt sie nicht her. Das kann ich auch gut verstehen. Oder ihr habt alle keine. Das ist dann halt schade. Oder, und das fände ich richtig fies, ihr habt eine, aber ihr sagt, nee, dem Boris verkaufen wir die nicht. Dann bin ich ganz böse. So, ist aber auch egal, weil jetzt habe ich nämlich eine gefunden. Das ist zwar keine wirklich alte, aber immerhin war sie schon vor mir in zwei anderen Händen. Und ich habe sie jetzt abgekauft vom, vom Marc von Martial. Mhm. Martial wahrscheinlich. Genau, der hat nämlich einen kleinen Garagenverkauf gemacht, online auf seiner Webseite und hat so einiges Fotozeug verkauft. Und das hatte ich bei Twitter durch Zufall gelesen, dass da was ist. Und dann denke ich so, ja, auf sowas klicke ich immer gerne mal drauf, mal gucken, was da so rumdümpelt. Und dann war gleich die erste Kamera eine 4x5 Zoll, und zwar eine Shenhao.
Mhm. Und das ist so, das ist so der Konkurrenz zur Chamonix, ist das.
Genau, weil das lief dann nämlich wie folgt ab. Ich ja wirklich noch nicht viel Ahnung von 4x5, also so kurz, bisschen über nichts, ne? Ich habe sie schon mal gesehen und ich weiß so grob, wie sie funktionieren. Das war es dann aber auch schon, und von den Marken und so habe ich da wirklich keine Ahnung von, weil das war noch nie so meine Welt. Meine Opa hatte irgendwas, aber ich glaube, das war größer. Naja, und dann habe ich gedacht, Mensch, da ist eine tolle Kamera, preislich, Verhandlungsbasis, da kann man bestimmt noch was dran machen. Das war ein Samstagabend. Frag doch mal den Chris. Vielleicht hat er da noch ein offenes Ohr. Da lief ja dein Workshop gerade.
Da saßen wir gerade mit der Workshop-Gruppe beim Thai und wollten Essen anfangen, und plötzlich fängt dir mein Telefon an zu rappeln und hier und da und da noch eine Frage und dann noch so, ach, jetzt komm mal langsam hier zum Punkt. Ja, da warst du ein wenig, aber ich habe dir geholfen, glaube ich.
Ja, hast du, weil ich habe dann gefragt, hier, guck mal, kann man das gebrauchen? Habt ihr dann noch den Link geschickt? Und dann hat Moni sich das ja auch noch angeguckt, und da habt ihr übereinstimmend mir einen Preis genannt, der fair wäre für das Gerät mit der Ausstattung.
Die ist gut von der Qualität, die ist gut verarbeitet, die sieht hübsch aus.
Ja, das ist mit so einem dunklen Holz, ne, gebaut, aber eben auch Metallteile, wie bei der Chamonix eben auch. Also alles recht gut verarbeitet hier auch. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, komm, hier, kleine Preisverhandlungen, habe ich ein bisschen mit ihm geschnackt. Er hat gerade seine Kinder ins Bett gebracht, deswegen zog sich das so ein bisschen hin, so mit den Rückfragen. Du hast mir ja noch ein paar Fragen gestellt zu Details, ja, um den Preis beurteilen zu können. Das zog sich ein bisschen hin, weil er zwischendurch seine Kinder ins Bett gebracht hat. Und dann kam er dann wieder und sind wir dann uns auch einig geworden. Fand ich ganz prima. Ja, habe ich ihm das Geld gleich angewiesen. Und weil er jetzt in Urlaub fahren wollte, hat er dann auch gleich am Montag, also Samstag haben wir gesprochen, am Montag hat er die Kamera gleich zur Post gebracht. Und heute Dienstag nehmen wir das hier auf. Habe ich sie schon hier stehen? Ist das geil?
Und das war gerade das Geräusch, ne?
Und der Marc ist auch Happy Shooting-Hörer. Und der hat sich natürlich riesig gefreut, dass die Kamera in gute Hände kommt. Weil da weiß er natürlich, wo sie gelandet ist, und wird sicherlich noch was von der Kamera hören und sehen. Ja, und das Geräusch, was ich gemacht habe, ich hole die Kamera nochmal her. Da hatten wir ein bisschen verhandelt noch wegen des Preises, und er hat mir dann eine Filmkassette. Da sind halt zwei Filme drin, die sind auch geladen. Also sagt er, ich habe jetzt nicht reingeguckt.
Weißt du auch, was drin ist?
Nein, aber das kann ich ihn dann noch fragen.
Das wäre sinnvoll, weil dann kannst du vielleicht auch die richtig belichten, wenn du weißt, was drin ist.
Ja, das kriege ich ja raus. Auf so Kleinkram muss man nicht achten. So, und das war halt die Kassette. Das ist die Kassette und die Mattscheibe.
Das ist wie ein Auto, wenn man sich das kauft und einen vollen Tank dazu kriegt.
Ne? Ja, genau. Was gar nicht so selbstverständlich ist. Und
also Geräusch einlegen der Filmkassette.
Genau, hin ist diese Mattscheibe, die ist federnd gelagert. Und mit der Mattscheibe fokussiert man halt, und dann zum Belichten muss man die Filmkassette einlegen. Dazu muss die Mattscheibe aus dem Weg, deswegen wird sie nach hinten geklappt, die Kassette von oben nach unten reingesteckt, und das war das Geräusch.
So, jetzt bist du also auch Balgenbesitzer.
Jetzt bin ich Balgenbesitzer, ja. Ist jetzt zwar ein schwarzer Balgen.
Ja, und?
Kein grüner, aber ja, auch gut. Dafür eine schöne dunkle Holzkamera. Sehr schön. Ja, und da freue ich mich natürlich schon drauf, und da habe ich natürlich noch allerhand Fragen dazu. Ich habe gerade rausgefunden, also du kannst die vordere, die Frontstandarte und die Rückstandarte, die kannst du beide shiften, du kannst sie beide tilten. Mhm. Das funktioniert. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich die hintere Standarte vom Tilt abhalten kann. Kann man so links und rechts verdrehen. Da habe ich jetzt aber den Hebel gefunden, um das festzustellen. Es sind ja so viele Drehrädchen und Knöpfe dran, das ist ja ein wahrer Traum.
Das ist ein Spielplatz, das Ding, ja.
Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, ist, vorne das Objektiv ist in so einem Komfortverschluss. Und wenn ich jetzt aber das Bild komponiere, brauche ich ja eigentlich dauerhaft Licht auf der Mattscheibe. Ich muss das Ding also irgendwie dauerhaft öffnen können.
Hat das einen Hebel, um das aufzumachen? Manchmal haben diese Objektive so, also die haben auf jeden Fall einen Spannhebel.
Ja, den
haben wir das gerade mal an. Also das ist ein Bild hier. Das hat einen Spannhebel. Manchmal hat es dann einen B- oder T-Modus. Also über den T-Modus könntest du es quasi auf und dann wieder zumachen. Oder über den Bulb-Modus mit einem entsprechenden Drahtauslöser, den du feststellen kannst. Also ich hab hier das ist der Komfort-Rapid-Verschluss, so weiß ich jetzt nicht genau, was der für Möglichkeiten hat.
Ich habe jetzt hier erstmal ein X- und ein M-Umschalter.
Das ist für das Blitz-Synchron-Timing zwischen Elektronenblitz und Blitzbirnen. Den lässt du einfach in Ruhe.
Den lasse ich in Ruhe.
Das ist der kleine grüne Hebel, ne?
So, und dann habe ich hier, für die Zeit geht es nur bis Bulb. Also ein T habe ich nicht.
Gut,
das dann brauche ich einen Drahtauslöser zum Feststellen.
Brauchst du einen Drahtauslöser zum Feststellen? Ich glaube auch, dass dieser Verschluss tatsächlich keine Klappe hat, mit der man den Verschluss dauerhaft aufmacht. Das haben jetzt hier manche Verschlüsse bei uns, dass du quasi noch einen Zusatzhebel hast, an dem du den Verschluss einfach öffnen kannst.
Ja, das wäre natürlich sehr praktisch.
Aber feststellbarer Drahtauslöser, das ist auch nicht teuer, den kriegst du auf eBay.
Da ist auch noch irgend so ein kleiner Knopf unten drunter, da weiß ich auch noch nicht, was der macht.
Da ist noch was zum Blende einstellen dran.
Ja, Blende einstellen ist oben, neben dem Auslöser. Also unten dann, wenn es richtig rum drin sitzt. Und, aber oben drauf rechts ist noch so ein kleiner Knopf.
Weiß ich jetzt auch nicht. Und das eine, und dann hast du halt den Spannhebel, mit dem du dann den Verschluss spannst.
Ja, das ist klar.
Gut.
Das funktioniert auch.
Ja, also das ist. Kriegst du alles noch hin?
Muss ich mal gucken, wo ich so einen Drahtauslöser finde und wie das so funktioniert. Und sicherlich werde ich dann noch Bock auf weitere Objektive haben. Also es ist das, ja.
du hast einen großen Fehler gemacht, Boris. Einen ganz großen Fehler.
Ein 4x5 Zoll großen Fehler. Im
wahren Sinne des Wortes einen großen, großen Fehler.
Und der Punkt ist, ich bin ja nun einer von der Sorte, der sagt, also so ein Analog-Quatsch, also dieses Thema Entschleunigung und so, ne, das braucht man alles nicht, weil wenn ich langsam arbeiten wollte, kann ich das auch mit der digitalen tun. Stimmt ja auch.
Nicht.
Ne? Stimmt ja. Macht man aber meistens nicht. Wenn du jetzt aber mit so einer Großformat losgehst, ich habe die hier schon mal bei mir im Büro einfach aufgebaut und mal aufs Fenster fokussiert. Du musst ja, hast ja gar keine andere Wahl. Du musst das alles sauber ausrichten, ne, den Shift und das alles erstmal alles einstellen, machen und tun. Ich brauche noch ein Tuch übrigens auch, damit ich auch bei Sonnenlicht was auf der Mattscheibe sehe.
Ja, brauchst du einen schwarzen Stoff und den musst du umnähen, auf der einen Seite noch eine Kordel reinmachen. Frag mal John Ferrer, der weiß, wie man sowas macht.
Ja. Hey John, ich habe bald Geburtstag.
Oh!
So, nee, mache ich schon. Das will ich auch alles machen. Das gehört ja alles mit dazu. Wir haben auch eine Nähmaschine hier und so. Also das wird jetzt richtig so ein Projekt, glaube ich. Und ich habe gehört, es gibt jemanden in meinem näheren Umfeld, der auch so Workshops anbietet.
Außerdem gibt es da übrigens auch ein Buch, wo das Thema Großformat ja auch drin
ist. Ach, Bücher. Ne? Ja, das kann man machen, wenn man gerne aus Büchern lernt. Es gibt Menschen, die das total gut können. Nee, das ist so. Also es gibt so Menschen, die lesen so ein Buch und saugen das richtig auf. Habe ich früher auch viel gemacht. Ich bin aber irgendwann zum Schluss gekommen, dass ich mehr Spaß dran habe, wenn mir das jemand zeigt. Deswegen werden wir uns da mal treffen müssen.
Es gibt ja am 8. und 9. Oktober ist ja hier noch ein Großformat-Workshop hier in der Villa.
Siehst du, den habe ich mir ja sogar schon eingetragen.
Ne? Nur so zur Info. Und da muss ich mal gucken, ob da vielleicht noch ein Platz frei ist. Mal schauen.
Oktober.
Wie war noch mal Ihr Name?
8.9. habe ich nämlich schon stehen. Großformat-Workshop. Nienke, mein Name.
Nienke.
Wie man
steht hier noch nicht auf der Liste. Ne? Muss man mal schauen, wie man sie da drauf bekommt. Das ist teuer.
Das macht jetzt auch nichts mehr aus.
Ach komm, so teuer war die nicht. Also gebraucht für das Ding hast du einen sehr fairen Preis mit Objektiv und ein paar Objektivplatten und so hast du, glaube ich, einen sehr fairen Preis hingelegt.
Ich werde jetzt den endgültigen Preis hier nicht online sagen, das wäre jetzt dem Markt gegenüber unfair. Es ist aber nicht der Preis, den er auf seiner Webseite stehen hat. Aber das war ja auch Verhandlungsbasis. Dann möchte ich hier noch was vorlesen, was ich schön fand, weil wie gesagt, er ist ja Happy Shooting-Hörer. Ach, jetzt gebe ich dir gleich noch eine Antwort. Er schreibt nämlich hier, hi Boris, Viel Freude mit der 4x5. Schön, dass sie in gute Hände kommt. Ich höre dich und Chris seit Folge 1. Nur seit die Kurzen da sind, penne ich dabei immer ein. Smiley. Macht weiter so. Happy Shooting. Und dann hat er zwischen Happy und Shooting noch mit dem Pfeil 4x5. Also Happy 4x5 Shooting. Grüße Marc. Dann steht hier noch ein Bitte wenden. Und jetzt kommt's. Zum Einschießen empfehle ich Fomapan 100. Sehr bezahlbar. Am besten auf ISO 50 einmessen. 100 hat er nicht.
Jetzt, tja, der ist schon ein bisschen älter wahrscheinlich.
Jetzt könnte ich natürlich daraus schließen, dass das in der Kassette geladen ist.
Ja, schauen wir mal. Ich würde mal davon ausgehen. Und im Zweifelsfall schmeißt du den hinterher in eine Standentwicklung und dann ist eh egal.
Du, das wird sowieso erstmal der Film sein zum Experimentieren. Ich warte ja noch auf das Kickstarter-Projekt. Die wollen jetzt bald ausliefern, diese Entwicklungsdosen.
Ach, ist das noch?
Für das 4x5, das läuft noch, ja.
Das läuft noch. Da habe ich da.
Da hatte ich so ein Survey ausgefüllt mit meiner Anschrift. Und da habe ich jetzt die Bestätigung bekommen.
Oder warum haben die mich nicht angemeldet?
Hast du nicht mitgeboten?
Hatte ich doch mitgeboten.
Das ist Kickstarter.
Genau, Kickstarter.
Diese rechteckige Dose, nicht wahr?
Genau.
Oder warst du rausgegangen, als er das mit dem Stäbchenrühren dann verworfen hatte?
Nee. Aber vielleicht habe ich es auch tatsächlich nicht. Find's nicht auf der Liste.
Vielleicht nicht geklickt.
Ich wollte. Warum habe ich denn nicht? Tja, aber wir haben ja genügend, genügend Entwicklungsmöglichkeiten.
Ich bringe dir mal mit. Ich habe, glaube ich, 2 Stück bestellt.
Mach das mal.
Kann man das mal ausprobieren.
Gut.
Ja, Großformat, also in der nächsten Zeit sicherlich auch bei mir.
So, und jetzt kommen wir noch zum kleinen Format. Und zwar hat Andrew noch einen Nachtrag zur 467 geschickt. Zu dem, ja, was ist es denn? Der Picta iPhone Grip. Das war
du erinnerst dieser, dich, dieser Einschieber, dieser Schuber für das iPhone, um dann da mit Drehreglern Zoom machen zu können, auslösen also zu können.
Im Prinzip eine Hardware-Fernsteuerung für eine entsprechende Kamera-App, die dann da auch dazu gehört.
Mit so einer völlig gehypten Kickstarter-Videomasche, die dann erzählt, wir machen jetzt eine DSLR aus deinem Smartphone. So. Zumindest was die Bedienung betrifft. Mhm. Genau, und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht.
Oh, ein bisschen sehr, also ich zumindest.
Ich habe noch gesagt, es gibt bestimmt gute Gründe. Also das ist auch wieder so ein Spezialprojekt und so. Und vor allen Dingen ein gutes Beispiel für, wo man mal genau hinguckt, wenn man sich solche Videos anschaut. Und der Andrew hat uns dazu geschrieben als Kommentar. Hallo ihr beiden. Ich habe mir gerade euren aktuellen Podcast angehört, also Folge 4, 6, 7, in dem ihr auch über den Picta-Griff gesprochen habt. Ich bin einer der frühen Kickstarter-Unterstützer, der sich viel von dem Ding erhofft, weil es mir oft schwerfällt, mit meinem iPhone Aufnahmen zu machen. Das ist hauptsächlich deswegen, weil ich besonders draußen die kleinen Ikonen und die Schriften nicht lesen kann und weil meine Finger zu dick sind, um die Einstellung zu verändern und den Auslöser zu drücken. Der Griff soll nur um die 70 Gramm wiegen, also weniger als die Hälfte vom iPhone 6. Das nehme ich also gerne mit, sogar mit meinen Kameras. Gruß Andrew. Und ja, das fand ich erstmal legitim. Also wenn man da eben in der Sonne steht und das nur schwer ablesen kann oder wenn das einfach irgendwie zu fummelig ist für die Finger.
Aber du musst ja trotzdem lesen. Die Griffe, die Drehregler sind ja nicht beschriftet, so wie ich das gesehen habe, sondern die ganzen Bedienelemente und Anzeigen sind ja trotzdem auf dem Display. Das heißt, du hast im Prinzip das Visuelle nicht verschoben, sondern nur die Bedienung hast du verschoben. Also das ist das ist so der einzige Unterschied, würde ich sagen. Aber wenn es für dich besser passt, von den Fingern, ja klar, mach das.
Wenn jetzt aber zum Beispiel einer der Drehregler dediziert eingestellt ist, um die Belichtung anzupassen, dann brauchst du ja dir nur merken, welches Rädchen. Ja. Naja, wird er feststellen.
Andrew, aber du willst ja sehen, worauf du es eingestellt hast.
Das stimmt schon. Naja. Also Andrew, wenn du das Ding dann hast, das müsste ja in der Auslieferung sein oder ist sogar schon ausgeliefert, muss mal Bescheid geben, dann schick doch mal einen kleinen Erfahrungsbericht, so ein kleines Review, das würde mich ja mal interessieren. Und er schreibt hier noch ein PS, die Verbindung, da hatten wir ja spekuliert, ob das über Bluetooth läuft. Also jedenfalls läuft es nicht über den Connector. Die Verbindung mit dem iPhone geht über Ultrasound.
Was? Das Ultraschall, das piept dann rum?
Das piept rum. Jetzt bin ich mir nicht sicher, in wie hoch der iPhone-Piepser Töne erzeugen kann. Das weiß ich nicht. Bin also nicht sicher, ob das wirklich Ultrasound sein kann.
Wieso? Der Piepser muss nicht piepsen, sondern die Fernsteuerung muss piepsen und das iPhone muss es hören.
Oder so rum. Ja, hast du recht.
Ja. Also ich glaube nicht, dass da eine bidirektionale Kommunikation stattfindet.
Korrekt.
Glaube ich nicht.
Das sind nur Drehregler, die man bewegt und dann muss ja nur, es gibt ja kein Stoppen oder so, da hast du recht. Also das Ding kann Ultrasound piepsen, ist die Frage, ob das Mikrofon das hört. Es könnte natürlich sein. Also nicht jeder Mensch hört so in diesem Bereich 22 Kilohertz rein. Das kann ja schon sein, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man da noch was wahrnimmt. Ja, interessante Idee. Und er schreibt ja auch, er ist gespannt, welche Tiere drauf reagieren.
jedes Mal, wenn du die Belichtungszeit einstellst, dann fängt der Hund an zu jaulen.
Richtig.
Das wär natürlich echt ein Problem, ne?
Ja, das... Willst du ein schönes Porträt von deinem Hund machen und er flippt jedes Mal aus, wenn du da an so einem Einstellregler drehst?
Super Idee. Klick, klick, klick.
Ja, auch eine interessante Idee. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie so Hersteller...
Also Ultraschall finde ich an der Stelle interessant.
Ja, wie die so, ja... so Lizenzierungsmodelle umgehen, ne? Weil wenn du an den Dock-Connector unten ran musstest, früher musstest du ja auch bezahlen, das wird jetzt am Lightning-Port nicht anders sein, du brauchst irgendwie teure Buchsen und Stecker und hast du nicht gesehen. Und da ist man ja schon, auch Bluetooth ist ja etwas komplizierter, da brauchst du spezielle Chips und es muss angesprochen und programmiert werden. Da ist man ja schon früher auch drüber zu übergegangen, dass es so Hardware-Erweiterungen für die alten iPhones gab, die in diese 3,5 mm Buchse reingesteckt wurden. Und dann eben auch per Ton Signale übertragen haben. Da gab es so ein Framework für Softwareentwickler, womit man das sehr, sehr leicht realisieren konnte. Und das ist jetzt quasi, geht in diese Richtung, ne? Bloß ohne Stecker.
Tja.
Interessant.
Und ja, apropos ohne Stecker. Genau, mit Stecker geht was anderes. Es ist hier, ja, das ist jetzt aktuell, während wir das aufnehmen, im Gerüchtestadium. Ich bin mir fast sicher, wenn es tatsächlich zu Frucht kommt, dann wird es, wenn die Sendung rauskommt, wahrscheinlich schon da sein. Und zwar geht es um einen neuen Canon Wi-Fi Adapter. So. Das ist insofern interessant. Da gibt es gerade nur irgendwie so eine Spezifikation. Da ist wohl ein Instruction Manual ist rausgefallen irgendwo. Und zwar geht es um den Canon WE1 Wi-Fi Adapter. Das ist irgendwo geleakt. In irgendeiner asiatischen Website wurde das geleakt. Und das ist erstmal nicht interessant, weil ne Wi-Fi-Adapter kennen wir diese Teile, da sind dann irgendwie wie so für die großen DSLRs so wie so ein Handgriff, den man da drunter schraubt irgendwie, also so dicke Dinger. Nur dieses Ding hat als Spezifikation die Maße 24 mm mal 32 mm mal 2,1 mm.
Okay.
Also 2,4 Zentimeter mal 3,2 Zentimeter mal 2 Millimeter. Diese Maße entsprechen ziemlich genau denen einer SD-Karte.
Okay.
Verstehst du?
Verstehe.
Also es scheint, wenn das nicht ein kompletter Hoax ist, dass Canon einen Wi-Fi-Adapter baut für SD-Karten-Slots. Also eigentlich sowas wie dieses iFi-Dingens da halt nur als Fernbedienung, vermutlich auch mit irgendeiner, ja, ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, für Kameras, die zwei Slots haben, ne, in einen kommt eine Karte rein, in der anderen dieser Remote-Control oder so.
Also, dass das technisch möglich ist, haben wir bei der iFi gesehen. Tja, wenn es genauso umgesetzt wird bei der iFi, schwierig, weil da sehen wir gerade, was passiert, wenn dann der Support für Karten eingestellt wird. Glauben wir da dran? Ich bin da jetzt mal verhaltensskeptisch.
Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest mal ein ziemlich heftiges Gerücht im Moment. Und ich meine, was sie tun müssten, wäre dieses Ding rausbringen, möglicherweise eben auch mit Speicher on Board für Kameras mit nur einem Slot und dann entsprechende Firmware-Updates für die entsprechenden Kameras. Und schon hast du die alle fernbedienbar.
Ja.
Ob sie das tun oder nicht, oder nur für einzelne Modelle, das
ist die Frage, ist halt, ob tatsächlich eine Fernbedienung da ist oder ob es dann wirklich nur um die Bildübertragung geht. Wenn es natürlich bidirektional ist, also auch eine Fernbedienbarkeit da ist, dann ist das ja mehr als nur eine Speicherkarte. Dann gehen ja auch Signale in die andere Richtung.
Natürlich.
Das also wird dann aber wieder mit alten Kameras nicht funktionieren, weil dann wahrscheinlich der ganze Controller dafür überhaupt nicht vorgesehen ist. Oder meinst du, die bauen irgendwie seit 5 Jahren schon Kameras, die das unterstützen und haben noch nichts erzählt?
Du, letztendlich musst du da nur ein entsprechendes Firmware-Update machen und dann kann man da auch in irgendeiner Form drüber kommunizieren. Ich glaube schon, dass das geht. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Interesse Canon hätte, den alten Kameras Wi-Fi zu verpassen. Da bin ich mir nicht sicher, weil die neueren, die haben ja schon Wi-Fi. Also wäre es tatsächlich nur für ein paar ältere Kameras wichtig.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist ein Hoax.
Na gut, wir werden wahrscheinlich, wenn die Sendung raus ist, wird es wahrscheinlich eh aufgelöst sein.
Ja, und dann wir nehmen ja das ja jetzt hier am 9. August auf, also müsst ihr euch nicht wundern, wenn das schon längst auf dem Markt ist. Gut,
deine Verbindung bricht hier gerade ab. Hast du gerade ein Backup laufen oder sowas?
Nope.
Okay.
Alles wie immer.
Gut. Machen wir was anderes weiter. Mit was anderem weiter. Lightroom, Stichwortkataloge und Hierarchien. Da hatten wir letzte Woche, vor einiger Zeit, das wird jetzt wieder Zeitreise wieder komisch, vor einiger Zeit hatten wir die Anfrage, ob wir denn so hierarchische Stichwortkataloge machen und wenn ja, wie und warum und überhaupt. Und dann haben wir das Thema mal, ich habe ein Zeitkontingent gegeben, du wolltest das nicht, sondern hast du gesagt, das machen wir mal als eigenes Thema in der Sendung. Mhm. Lehnen Sie sich bitte gemütlich zurück. Herr Nienke erzählt über hierarchische Stichwortkataloge in Lightroom.
Bitte, danke. Sehr schön. Ja, es gibt so fertige, ich fange mal anders an. Ich habe Stichworte benutzt, lange Zeit in Lightroom und zwar auch hierarchische. Das heißt, ich habe mir einen schönen Katalog aufgebaut und habe immer prima meine Stichworte in Hierarchien angelegt. Habe zum Beispiel ein Stichwort Tier gehabt. Unterhalb von diesem Stichwort Tier hatte ich dann Säugetier, Fisch, Reptil, was ich eben alles so fotografiert habe. Das habe ich mir aber nicht im Vorhinein angelegt, sondern immer wenn ich Fotos hatte, die in eine Kategorie gehörten, die ich noch nicht hatte, habe ich die Kategorie eben angelegt.
Und du hast jedes Foto so kategorisiert?
Korrekt.
Jedes einzelne?
Ja.
Also und ich frage jetzt einfach mal blöd, du hast noch was anderes in deinem Leben hinbekommen, außer zu kategorisieren?
Das geht relativ einfach, weil zum einen gibt es eine Syntax mit diesen Pfeilen, sodass du das, wenn du jetzt ein neues Stichwort anlegen willst, das in diese Kategorie relativ leicht
reingetippt. Und du machst sie natürlich in Gruppen, ne? Du machst sie nicht einzeln, sondern in Gruppen.
Natürlich. Also wenn du jetzt irgendwie aus dem Zoo kommst und du warst jetzt, warst bei den Löwen, dann hast du jetzt, irgendwie 20 Bilder von den Löwen und dann markierst du die alle und sagst dann hier Tier, Säugetier, Löwe, so, fertig. Das geht ganz gut. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich natürlich gerne mir mal Bilder eben auch wieder hervorsuche, heraussuche. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man jetzt nicht nur nach einem Begriff sucht, wie zum Beispiel Löwe, sondern wenn man jetzt sagt, ich will jetzt mal alle Säugetiere oder ich will alle Fotos von Fischen sehen, die ich jemals gemacht habe. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich einfach Fisch tippen. Das geht inzwischen. Ich weiß nicht, ob das bei Lightroom 1 schon so war.
Doch.
Du kannst aber eben auch in deinen Stichwortkatalog einfach mal durchgehen und klickst einfach mal auf Tier. Und dann siehst du alle Tiere. Und dann klappst du das mal auf und klickst auf Fisch und dann siehst du alle Fische. Obwohl du Fisch nicht explizit zugeordnet hast, sondern nur ein darunter liegendes Stichwort zugeordnet hast. Das ist halt der Vorteil dieser Hierarchie. Und wenn du diese Hierarchien entsprechend aufbaust, dann kannst du eben auch mal ein größeres Set von Bildern bekommen. Also du suchst, nach irgendeinem speziellen Dorf, wo eine Aufnahme stattgefunden hat. Also ich suche jetzt hier nach Edesheim, dann sehe ich das, dann kann ich aber auch eine Hierarchiestufe höher gehen und kann dann sagen, alle Dorfbilder sehen oder alle Bilder aus Deutschland sehen. Also so kann man das eben langsam vergrößern. Das ist ja sehr praktisch und ein sehr technischer Ansatz. So habe ich das halt eine ganze Zeit lang gemacht. So, deine Postings hier, die irritieren mich. Ich mache dich mal unsichtbar hier. So.
Was für Postings?
Jetzt ist der Punkt, dass ich natürlich dann irgendwann auch mal mit zwei Rechnern gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte hier meinen Desktop mit meinem Hauptkatalog und ich hatte das MacBook mit einem mobilen Katalog, wo ich natürlich nicht alle Bilder drauf hatte. Und nun passiert es, dass man in Urlaub fährt oder auf einen Workshop fährt und dann auf dem Notebook die Bilder in Lightroom importiert und hat jetzt aber dort nicht den aktuellen Stand seines Stichwortkataloges. Das ist nun
Warum nicht?
Weil das nicht so einfach ist mit Lightroom.
Wieso, brauchst du nur als Textdatei exportieren, auf dem anderen Rechner importieren?
Genau, machst du halt nicht. Ja,
richtig.
Also passiert halt nicht. Das ist ein sehr akademischer Weg, wie man das lösen könnte. Also
die Praxistauglichkeit lässt zu wünschen übrig.
Won't happen, ja, ganz klar. So, und jetzt ist das eigentlich nicht schlimm, weil du kannst da jederzeit wieder Stichworte hinzufügen. Jetzt ist aber das Problem, je komplexer die Struktur ist, die du dir aufgebaut hast, desto schwieriger ist es, sie aus dem Stegreif blind noch einmal nachzubauen. Das heißt, du bist jetzt im Urlaub und hast jetzt schnell irgendwie ein paar Fotos, schöne Landschaftsfotos von Weinreben am See oder sowas. Und jetzt überlegst du, wie rum hatte ich die Hierarchie noch aufgebaut? Was hatte ich da noch drinne stehen? Und selbst wenn du so ein organisierter Mensch bist, dass du das weißt, wird es in diesem Augenblick lästig, diese ganze Hierarchie nochmal neu zu tippen, nur weil du sie unterwegs nicht hast. Das ist schon mal ziemlich blöd. Was passiert also? Bei mir zumindest, ich habe dann in diesem Augenblick einfach nur das normale Stichwort reingeschrieben. Da ist ein See, da ist ein Wein, das ist Landschaft, da ist Himmel, da ist Wolke, da ist Sonnenuntergang. Bäm, habe das reingeschrieben. Dann kommst du nach Hause, importierst diese Fotos, also ich habe die dann immer als Katalog exportiert und diesen exportierten Katalog von den mobilen Bildern in den Hauptkatalog importiert. Das funktioniert auch super. Jetzt übernimmt der dabei aber die Stichwörter aus diesem mobilen Katalog. Und die sind nun nicht in der Hierarchie. Und jetzt glaub mal nicht, dass Lightroom erkennt, dass es schon ein Stichwort Sonnenuntergang in einer Hierarchie unter Landschaft gibt, sondern er wird jetzt diesen Sonnenuntergang nochmal auf der Hauptebene anlegen. Jetzt hast du zweimal Sonnenuntergang in deinem Katalog. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, weil es mag durchaus Teekesselchen geben, die zwar wortgleich sind, aber in verschiedene Kategorien gehören. Trotzdem ist das mehr als ärgerlich, weil du auch im Nachhinein kein geeignetes Werkzeug hast, das wieder aufzuräumen. Ja, man kann jetzt auf Sonnenuntergang klicken, auf den reinen Sonnenuntergang, diese Bilder nehmen, kann dann das hierarchische Stichwort zuordnen und das andere Stichwort entfernen, dann in die Übersicht der Stichworte gehen und diesen alleinigen Sonnenuntergang dann löschen. Das kann man machen und das macht man auch zwei- oder dreimal und dann lässt man das. Und ich habe dann irgendwann erfahren müssen, dass wenn ich Bilder suche, ich eigentlich zunehmend nur noch über den Text suche und vielleicht das Suchergebnis dann noch über die Flagge oder die Sternchen eingrenze. Das heißt, mir ist eigentlich vollkommen egal, in welcher Hierarchie dieses Stichwort steht, weil entweder ist da ein Hund, ein Katze oder ein Pferd drauf, ein Fisch, ein Reptil oder sonst irgendwas, das habe ich dann eh zugeordnet. Und ich muss dann auch nicht wissen, ob es ein Reptil ist, weil wenn ich nach einem Krokodil suche, suche ich nach einem Krokodil und nicht nach allen Reptilien. Also das passiert bei mir halt einfach nicht. Das ist nicht mein Anwendungsfall. Und deswegen habe ich den Katalog an irgendeinem Punkt einfach so auseinanderdriften lassen. Meine alte Hierarchie ist noch da und alles, was neu reinkommt, liegt einfach flach in der Struktur. Ich habe es einfach aufgegeben an der Stelle. Vergebe aber weiterhin Stichwörter. Und zwar reichlich davon. Und dann verlinken wir mal so einen Lightroom-Keyword-Katalog. Da gibt es so ein Projekt, wo im großen Stil so ein weltumfassender Stichwortkatalog gesammelt wird. Da ist also quasi hierarchisch alles abgelegt, was man nur jemals fotografieren könnte. Ja, sowas gab es früher auch schon, habe ich mir auch mal angeguckt. Ist für die ein oder andere Klientel interessant, wenn du so Stockfotos oder sowas machst und du brauchst irgendeine Form von Vorgabe, wie das eben traditionell abgelegt wird, das hilft dir dann auch bei den Agenturen, da irgendwie aufgenommen zu werden. Mag alles sein. Für meinen Anwendungsfall ist es ein völliger Blödsinn, eigentlich ein Stichwortkatalog mit ich weiß nicht wie viel zigtausend Begriffen in ich weiß nicht wie viel tausenden Hierarchien zu importieren in Lightroom. Gibt's auf Englisch, gibt's aber auch auf Deutsch, habe ich schon gesehen. Um dann irgendwelche Bilder zuordnen zu können. Also das wäre mir ehrlich gesagt viel zu viel. Und Stichwörter für unsere Workshops habe ich da dann auch nicht drin. Also da lege ich mir dann ja doch wieder meinen eigenen Katalog an und muss dann überlegen, wo würde denn jetzt ein Happy Shooting Workshop in diese Hierarchie sinnvollerweise reinpassen, wenn ich da nicht voll mitbrechen will. Und wenn ich es dann doch tue, wie installiere ich dann ein Update von dem Katalog? Also nach all den Jahren, also seit Lightroom 1, eigentlich schon seit der Beta 4 oder so von Lightroom 1, habe ich mit Lightroom gearbeitet und mit diesen Stichwörtern gearbeitet. Und nach all diesen Jahren kann ich euch eigentlich nur den Rat geben, vergesst es einfach. Also wenn ihr mit mehr als einem Rechner arbeitet mit Lightroom, dann schmeißt einfach die Begrifflichkeiten rein. Macht
also eine flache Hierarchie.
Naja, macht es vielleicht noch einfacher, orientiert euch da vielleicht sogar eher an Chris. Der vergibt wirklich sehr wenig Stichwörter, aber eben nur die wichtigen.
Und ich finde trotzdem alles in weniger als 1-2 Minuten.
Weil man muss sich ja auch vor Augen halten. Also selbst wenn man es über die Flagge nochmal eingrenzt, nach einem Import, sagen wir mal, wenn du jetzt aus Irland zurückkommst und du schmeißt da, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ich sag mal 1000 Fotos rein, dann sortierst du die aus, dann mit einer Flagge versehen sind dann vielleicht noch 100 und von den 100 bearbeitet, mit ein paar mehr Sternchen versehen sind dann vielleicht noch 20, 30.
Die überblickst du mit Augen.
Und wenn du dann Irland eingibst und du warst 2 oder 3 Jahre in Irland und dir werden dann mit Pick und mehr als 3 Sternen irgendwie 60 Bilder angezeigt, ja.
Ich glaube, die einzigen, bei denen es wirklich sinnvoll ist, sind Stockfotografen. Die müssen ihre Stichworte im Griff haben. Die müssen das exportieren mit riesen Kontextlisten und so weiter, damit das Zeug nachher in den Stock Agencies findbar ist. Aber das geht jetzt schon wieder Richtung Getty. Da wollen wir nicht schon wieder drüber reden. Lass uns, drück mal auf das Knöpfchen da.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Reden wir von schönen Dingen, nämlich von enjoycamera.com, die uns hier auch wieder unterstützen. Und die haben mir hier bald 2 Sachen in die Hand gedrückt. Wir werden jetzt mal 2 kleine Sachen hier besprechen. Das eine sind, ihr kennt die Bigger Picture Cards, nicht wahr? Aber
ich kenne die, ja, ich habe sie
auch schon verschenkt. Die hast du noch nicht, und zwar die Street Edition. Es gibt exklusiv bei enjoycamera.com die Bigger Picture Cards in der Street Edition, unterstützt von Enjoy Camera und mit Thomas Leuthardt an Bord. Der hat da wohl dran mitgearbeitet und auch Fotos reingetan. Also, darin werden Methoden der Straßenfotografie gezeigt. Man kann die spielerisch erlernen, vertiefen. Inspiration ist drin, also man kann sich ein paar Sachen einfach mal angucken und vielleicht selber was draus lernen, theoretisches Grundlagenwissen und konkrete Fotoaufgaben und ja, das Ganze in Kombination 10 Wissens- und 40 Aufgabenkarten und das ist so ein ganz normales Kartenspiel von der Größe her und es gibt's bei Enjoy Camera. Außerdem habe ich Ingo gesagt, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich suche die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, die Softboxen, die LED-Flächenleuchten ordentlich weich zu kriegen. Ne, das sind ja lauter kleine Punktlichter und die sind alle gerichtet, weil die alle, so wie eine LED ist, die hat ja vorne im Prinzip sowas wie eine Linse drauf. Und dann hast du lauter so einzelne kleine Pünktchen, die schon auch zu einer Fläche werden, aber es ist halt was anderes als eine diffuse Fläche. So, es gibt jetzt eine, ja, Diffuse, D-F-U-S-E, das ist eine Softbox, coole eine Universal-Softbox für eine ziemlich große Anzahl von LED-Flächenleuchten und zwar, wenn die eine Breite oder Höhe zwischen 23,5 und 28,5 Zentimetern haben, also gerade so diese typische, na, wie so iPad-große, ne, Geschichten, dafür passt das, das ist so, die geht so in die Tiefe, diese Box und hat hinten eben ein rechteckiges Loch und wird dann über so ein Klettriemen an der LED-Leuchte dran gemacht. Und die Art und Weise, wie sie zusammengefaltet wird, ist wie ein ganz normaler Reflektor. Das heißt, die hat so Stahlbänder außen drumherum. Du faltest die, du drehst die so gegeneinander und hast dann ein ganz kleines Bäckchen. Und der Abstand zwischen diesen Vorder- und Hinterteil, also das wenn das aufpoppt, das geschieht über so kleine Stäbchen mit Magneten dran. Das heißt, man muss das einfach nur aufziehen, dann macht's Klick und dann sind die drin. Das ist ziemlich geil, das Ding.
Magnete.
Und diese magnetische Klickgelenke Knickgelenke nennt man die.
Sehr schön.
Und kleines Packmaß, wie so ein Faltreflektor, inklusive Nylonbeutel zum Verstauen der Softbox. Ja, diese 2 Sachen schaut sie euch an. Wenn ihr die kaufen wollt, dann kriegt ihr die bei enjoycamera.com. Und wenn ihr ein bisschen was sparen möchtet, dann bekommt ihr 5% auf jede Bestellung, egal was ihr bestellt, mit dem Gutschein Happy Shooting 2016. Und wir freuen uns, dass Enjoy Camera uns immer noch so gewogen ist und uns so toll unterstützt. Dankeschön.
Ja, sag ich auch danke.
So, wie ist das jetzt mit dem Essen und dem Appetit?
Dominik hat uns ein Audio-Link-Tipp geschickt, und zwar zum WDR. WDR Radio hat eine Sendung Alles in Butter, und da ging es in einer Folge um Essensfotografie. Und da haben sie so 45 Minuten lang den Food-Fotografen Klaus Arras im Studio gehabt, unter anderem, und haben da mal ein bisschen mit ihm über dieses Thema geschnackt. Ging natürlich dann gleich irgendwie mit einer Linsensuppe los. Da sagt er, da haben sie sich auch gleich ein schweres Thema rausgesucht.
Eine Linsensuppe schön aussehen lassen ist auf dem Foto echt so ein Ding.
Vielleicht lässt man es einfach. Fängt erstmal mit einem Steak an oder so. Schon schwer genug.
Salate sind super.
Salate auch cool, ja.
So grün, rote Farben, so. Bisschen Öl drauf, dass sie schön glänzen und so. Das ist relativ einfach.
Ja, und genau um sowas ging's auch. Und ich kann euch nur raten, euch das mal anzuhören, wenn euch das Thema interessiert. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich war erst total skeptisch und dachte, ja, hier toll, Podcast, öffentlich-rechtliche und so. Die haben dieses Podcast gekapert und so und nehmen den Kleinen hier die ganzen Hörer weg und so. Aber ich habe da mal reingehört und das ist wirklich richtig gut gemacht. Klar, saubere Produktion versteht sich von selbst, aber die haben wirklich einfach mal ganz locker gequatscht. Das war so gar nicht so Radiotalk, sondern das war auch schon mal ein bisschen kontrovers an der einen oder anderen Stelle. Gab auch so ein Zwiegespräch, die sind da zu dritt im Studio. War wirklich toll. Und was ich da spannend fand, ist auch so ein bisschen die Entwicklung in der Food-Fotografie im Allgemeinen. Also er nennt er so als Beispiel, dass eben früher die Kunden das immer alles ganz steril brauchten. Also das sah eigentlich gar nicht irgendwie nach Essen aus, sondern es war ein Produkt. Na, das alles musste clean, alles musste sauber sein, jeder Soßenklecks ganz genau gesetzt. Eigentlich gar keine Kleckse, sondern saubere, klare Kantenformen, keine Krümel, die irgendwo rumliegen, alles clean. Und dann ging das so ein bisschen los mit den jungen, dynamischen Köchen im Fernsehen, so Jamie Oliver und wie sie alle heißen. Und da fing das jetzt so ein bisschen an, dass eben auch dieses Unsaubere, dreckig ist das falsche Wort, aber das Lebendige, also dass auch mal von dem geschnittenen Baguette die Krümel rumliegen oder das Messer nicht im rechten Winkel irgendwie ausgerichtet wird und solche Geschichten, sondern dass das alles ein bisschen so aussieht, als ob da könnte gerade jemand gesessen haben und der will gleich weiter essen, so. Das ist halt so ein neuer Stil, ein Trend, der sich entwickelt, und es geht eben auch immer darum, so seinen eigenen Stil zu finden. Also auch das generell für alle mal hörenswert, da mal reinzulauschen, wie der Klaus Arras so auf Ideen kommt und wie seine privaten Projekte ihn da auch beflügeln. Das ist so ein Tipp, der hilft jetzt nicht nur in der Food-Fotografie, sondern ganz, ganz allgemein. Das ist wieder so dieser alte Ratschlag, macht einfach viele Fotos und vor allen Dingen, nehmt euch mal Projekte vor, ne? Versucht mal was. Er ist dann zum Beispiel drauf gekommen, einfach mal den Tisch senkrecht von oben zu fotografieren. Hat so vorher im großen Stil auch noch keiner gemacht. Naja, und dann ging es dann weiter so zu Themen, darf es denn authentisch sein oder nicht? Ja, so bei einem gekochten Fisch dann das Auge mit der Zitronenscheibe abdecken. Viele Kunden möchten das, ja. Er findet das eigentlich Quatsch. Es ist halt ein totes Tier und es ist nicht lebendig, wenn man es isst. Der andere Fotograf im Studio, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, hatte mal ein ganz, ganz tolles Bild, sagt er, gemacht von Metzgern, die gerade irgendwie Wurst gemacht haben und die hatten da ihre blutverschmierten Schürzen und so. Also er fand das Foto einfach ganz toll, aber hinterher, als es verwendet wurde, wurde es halt dann digital nochmal gesäubert und dann stehen die da mit ganz clean Schürzen. Es ist einfach nicht realistisch. Ja, passt halt einfach nicht. Und so haben eben Fotografen und Stylisten, Kunden, Agentur, alle haben irgendwie einen Blick aufs Ding und alle haben einen anderen Blick und das muss man eben in so einem Business alles unter einen Hut bringen. Fand ich mal ganz interessant. Und zum Schluss geht es noch ein paar Minuten um den Hashtag Foodporn, um diese Foodporn-Bewegung, wo eben viele Leute einfach das Essen, was sie selbst zu Hause gekocht haben oder was sie eben im Restaurant bekommen, fotografieren, bevor sie es dann essen. Und das fand ich auch eine sehr schöne kontroverse Diskussion, die ihr euch dann mal reinziehen könnt. Fand ich richtig toll. Also Dominik, das war ein super, super Link. Da habe ich mich echt gefreut, als ich mir das angehört habe.
Und ich füge nochmal ganz, ganz uneigennützig nochmal einen Link zu meinem Video dazu, wo ich in Fort Collins im Mount Everest Café in einem Nepalesischen Laden Essensfotografie gemacht habe für den Eigentümer, für deren Website und die Karte. Und das Ganze auch ohne viel teures Zeug und relativ wenig Aufwand, um dann schöne Sachen rauszukriegen. Das ist mein meistgesehenes Video. Ich bin ja kein YouTuber in dem Sinne, aber das hat jetzt über 100.000 Views.
Ja, dann verlink's doch nochmal, dann kommen ein paar dazu.
Gerade völlig hinten und rumgefallen, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie das abgegangen ist. Ja, also verlinken wir alles mal. Essen, appetitlich fotografieren. Ist gar nicht so schwer.
So, der Michael hatte einen Nachtrag auch zur Folge 467. Da ging es um Lightroom Mobile. Da hatten wir kurz drüber gesprochen, dass jetzt eben echt RAWs geöffnet werden damit. Das ist ja so eine Neuheit. Wo wir aber auch gesagt haben, ist eigentlich irgendwie, der Speicherplatz ist begrenzt und wenn du jetzt irgendwie länger unterwegs bist und dann die RAWs erst irgendwie mit einem Adapter aufs iPad ziehen, um sie da zu bearbeiten und was dann hochladen, scheidet bei den Datenmengen irgendwie aus. Alles irgendwie nicht so clever. Und da sagt der Michael, der bläst quasi ins selbe Horn und schreibt hier, Lightroom Mobile wird für mich dann sinnvoll, wenn Lightroom es schafft, dass ausschließlich die Katalogdaten übertragen werden. Und den Workflow, den er sich da vorstellen kann, wäre unterwegs die Bilder aufs iPad ziehen, die Bilder bewerten und erste Bearbeitung durchführen, dann die Bilder vom iPad wieder löschen, ne, Platz schaffen, die Entwicklungsdaten bleiben aber erhalten und werden synchronisiert. Und wenn man dann zu Hause am Desktop ist, dann eben die Möglichkeit anbieten, die RAWs wieder hinzuzufügen.
Boah, das ist aber dann schon wieder sehr komplex vom Workflow her.
Du musst halt dann zweimal die Bilder importieren. Es ist halt auch irgendwie so mäh.
Ja, das ist...
Ist aber tatsächlich ein Workflow, wo ich sage, könnte funktionieren. Das geht so ein bisschen in Richtung diese Smart Previews, die nehmen nicht so viel Platz weg, mit denen kannst du was machen. Und zu Hause liest du halt deine Speicherkarten eh nochmal ein und verknüpfst sie dann oder so. Ja, aber ich glaube nicht, dass das kommen wird.
Nee, ganz sicher nicht, weil das ist eine Verkomplizierung. Es mag vielleicht dem einen oder anderen dann helfen, aber das ist eine Verkomplizierung des Workflows und ich glaube nicht. Also die sind eh schon auf dem, du erinnerst dich mal, dass sie den Importer in Lightroom komplett geändert hatten. Ja. Im Zuge der Vereinfachung des Ganzen und
gab ja auch einen Shitstorm dann.
Ja. Zurecht. Also ich glaube nicht, dass die nach Wegen suchen, das komplexer zu machen.
Nein. Ja, sie müssten halt einen Weg finden, dass es nicht komplexer wird, aber trotzdem sinnvoll nutzbar. Und da, glaube ich, fehlen einfach die Ideen im Augenblick.
Ja.
Nun ja.
Apropos Ideen, eine ganz interessante Idee ist mir kürzlich hier reingeflattert. Hast du mal von Dreambit gehört?
Nö.
Also, ich habe auch bisher nur davon gehört und ein paar Demos gesehen, weil die immer noch so eine geschlossene Beta haben. Und ich habe da gesagt, ich will da mal zugreifen und habe meine E-Mail-Adresse hingeschickt, habe aber noch nichts zurückbekommen. Also die nehmen wohl ganz langsam erst Leute rein. Dreambit.xyz. Ja, das ist eine Top-Level-Domain. .xyz.
XYZ, sehr schön.
Ist eine Suchmaschine für Face Swaps. Also, stell dir Folgendes vor.
Das ist auch schon sehr spezialisiert, oder?
Ja, sehr spezialisiert, aber der Anwendungsfall ist ziemlich cool. Also stell dir vor, du willst wissen, wie du aussehen würdest mit Dreadlocks. Okay?
Okay. Jetzt
gibst du dieser Suchmaschine zwei Dinge. Du gibst der Suchmaschine ein Bild von dir und ein Stück Text. Also zum Beispiel ein Bild und das Wort Dreadlocks. Und dann sucht diese Suchmaschine Bilder mit Leuten, die Dreadlocks haben und kopiert überall da dein Gesicht rein. Oder du möchtest wissen, wie du in einem viktorianischen Kleid aussiehst. Oder wie du mit roten Haaren aussiehst. Oder mit einem Schnurrbart.
Ist das schon am Start?
Wie gesagt, die sind in einer geschlossenen Beta im Moment.
Also kann ich jetzt noch nicht ausprobieren.
Ja. Du kannst dich da anmelden, dreambit.xyz. Ja.
Hast du das mal gemacht?
Nicht mehr in der Sendung, sonst ist die Verbindung gleich wieder weg. Nein, ich habe gerade erzählt, ich habe mich da für den Beta-Access angemeldet, habe aber noch nichts von ihm zurückgehört.
Nichts bekommen, okay.
Nein, das Beispielvideo und so ein paar Resultate haben sich hier gezeigt. Ich habe auch keine Ahnung, wie gut das dann wirklich funktioniert, aber ich finde das hier so, ich als Cowboy, ne? Dann findet der Bilder von Cowboys und macht da dein Gesicht rein. Und dann siehst du viele Beispiele von diesem Face-Swap, ja.
Das klingt irgendwie schräg.
Ich finde das ziemlich geil. Also spätestens, wenn du nächstes Mal zum Friseur gehst und sagst, ich will jetzt aber mal hier einen kurzen Haarschnitt, oder spätestens, wenn du irgendwie dir überlegst, als was du bei Fasching gehst, ne, dann kannst du sagen, na, wie sehe ich denn als Pirat aus?
Ja. Bild von mir, Bodybuilder.
Wie das dann mit Bildrechten ist, weiß ich natürlich nicht, aber
das ist eine interessante Frage. Wem gehören dann die Bilder?
Ja, das...
Und welche Bilder nehmen sie sich einfach daher, um sie zu manipulieren? Schwierig. Ich rieche da eine Abmahnwelle.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier haben sie Captain Picard mit Locken. Moment, das schmeiße ich mal kurz noch den Link rein. Also es ist schon nicht schlecht, so von den Ergebnissen, die man hier so in diesen Demos sieht. Was haben sie hier noch? Boris Johnson mit Afro. Auch nicht schlecht. Moment. Das ist doch mal... Mann. Ich finde das spannend. Ja, George Clooney mit Fukuhila. Ich will das Ding haben. Ich will damit spielen.
Das ist doch auch wieder so ein Pokémon-Ding.
Ja, wahrscheinlich, aber es ist spaßig. Ich finde also, sorry, das finde ich mal hochkreativ und sehr, sehr spaßig. Sowas mag ich. Wenn ich einen Zugang bekomme, dann werde ich da gleich mal gucken, wie du mit, weiß nicht.
Ich gebe dir da mal ein paar Stichwörter.
Genau, gib mir mal ein paar Stichwörter, was du so gerne hättest.
Tütü oder so.
Da genau. Finden wir schon was. Boris im Tütü. Tja.
Sehr geil. Ja, Mensch.
Ja, dann habe ich noch einen Videotipp gefunden. Das war, glaube ich, auch schon mal vor vielen, vielen Sendungen hatten wir das schon mal. Das ist vom Discovery Channel eine kleine Doku, wo sie so über 9 Minuten zeigen, wie man Objektive macht. Das ist also tatsächlich, macht's mal wieder klar, dass viel halt doch nicht vollautomatisiert werden kann da. Also das fängt an, okay, und das sind wahrscheinlich high-endigere Objektive. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganz billigen auch anders produziert werden, aber das geht halt los mit so Arbeitsgängen wie, na, du hast optisches Glas, was übrigens irgendwie bis $1,000 pro Kilo kostet. Also das ist schon mal nicht günstig. Das wird dann mit so einer Rundsäge erstmal ausgesägt. Da brauchst du also eine Spezialsäge mit hier Diamantbesatz und so. Dann wird das Glas erstmal geschliffen, damit es eine Linsenform bekommt. Dann wird's nochmal rundum geschnitten, damit es mittig ist. Dann wird's poliert, dann wird's beschichtet in irgendwelchen Spezialöfen, die quasi so Beschichtungen, so Molekülschichten aufbringen können. Dann werden teilweise Linsenpaare aufeinander geklebt. Das ist teilweise noch manueller Prozess.
Kleben finde ich ja persönlich total spannend. Also ich konnte mir ja nie vorstellen, ich dachte immer so diese Linsenpaare und sowas, ne, was hat das damit auf sich? Aber dass die wirklich verklebt werden und das muss ja vom Kleber her, muss der ja entweder optisch neutral sein oder
eben... Das ist
eben,
so ein optischer, ne, Zement, der da genommen wird.
Das ist ja echt...
Und da darf natürlich auch kein... Also das siehst du dann die Leute, wie sie mit Spezialzeug erstmal alles polieren, putzen, jedes Stäubchen wegmachen, weil das natürlich, wenn du da jetzt da zwei Linsen aufeinander klebst und da irgendwie Staub dazwischen ist oder eine Luftblase, das ist ja, das geht ja gar nicht. Mhm. Dann werden die Dinger nochmal irgendwie poliert und dazu werden sie mit so Pech und Wachs erstmal auf einer Seite angepappt, damit man die auf so Schleifköpfen befestigen kann und dann müssen sie gereinigt werden und optisch nochmal in die Mitte gefahren werden. Und also bei diesen dicken Objektiven, zumindest da, wie gesagt, die Produktion, die da gezeigt wird, ist schon ein bisschen älter, aber sehr, sehr händisch, heißt halt am Schluss, naja, also es dauert halt 6 Wochen, bis so ein Objektiv fertig ist.
Das ist schon Wahnsinn, ne?
Ich meine, das wird jetzt heute mit Sicherheit für günstigere Objektive, wird das... nochmal ordentlich automatisiert an einigen Stellen, aber ich glaube weniger als man denkt, weil du erinnerst dich so an Bilder aus iPhone-Fabriken von Foxconn, wo man dann da auch mal reingucken konnte und dann siehst du da plötzlich Hunderte an Menschen, die hier, einer macht die Kamera rein, der nächste testet das, also da wird extrem viel noch von Hand gemacht auch in den Sachen, die man, wo man eigentlich glaubt, dass die komplett automatisch zusammengesetzt werden.
Ja, das war doch hier mal was die Fuji-Filmkamera oder irgendwie sowas, wo das auch sehr, sehr viele manuelle Arbeitsschritte noch dabei
sind. Weil die Automatisierung halt, gerade in Ländern, in denen die menschliche Arbeitskraft nicht so teuer ist wie bei uns zum Beispiel, da ist so eine Automatisierung oft einfach deutlich teurer, als wenn man es von Hand macht. Mhm. Und weil du musst ja, wenn du sowas automatisieren willst, ne, der Mensch, der ist so dermaßen gut mit seinen Händen, wenn du sowas automatisieren willst, ist das richtig viel Aufwand und das lohnt sich halt manchmal erst ab riesengroßen Stückzahlen. Mhm. Deshalb passiert da einfach auch in diesem Hightech-Sektor noch extrem viel von Hand, ja.
Tja. Ist schon faszinierend. Also wenn man sowas auch sieht, auch wenn es schon älter ist, aber wie du schon sagst, die Produktion wird sich nicht so grundlegend geändert haben. Ist halt analog und Optik. Aber man kriegt wieder so ein bisschen, ja, ein intensiveres Gefühl zu seinem Material.
Etwas mehr Bodenhaftung, ne? Das Zeug ist halt doch was
wert. Geht man wieder schlagartig für einen halben Tag etwas sorgfältiger damit um.
Auch nur einen halben Tag. Ja, das Thema Safari hatten wir in einer der Sendungen vor einiger Zeit. Und da gab es auch nochmal einen Nachtrag, und zwar zu der 467.
Ja, da
hast du mal so ein paar Kommentare zusammengeschrieben.
Da gab es Kommentare dazu als Antworten noch. Und ja, einiges deckte sich mit dem, was wir gesagt haben. Und es gab schöne Ergänzungen. So hat Helmut geschrieben: Meine Freundin war vor 2 Jahren auf Safari in Tansania, klassisch mit Jeep, in der Serengeti. Tiere gab es in der Tat zuhauf, auch in diversen Distanzen. Von den Löwen, die direkt vor dem Auto die Straße gequert haben, bis zu Antilopen, Warzenschweinen und anderen Tieren relativ weit weg. Vor allem auch die Leos waren sehr scheu und fast unsichtbar. Meine Freundin hatte eine D700, ist ein Vollformat, mit einem 80 bis 400 mm mit. Damit ist sie im Großen und Ganzen recht gut ausgekommen. Zu lang war das Teil jedoch definitiv nicht. 600 mm wären hier und da schon recht angenehm gewesen. Was wiederum gut funktioniert, weil der Fragesteller damals hatte eine Crop-Kamera, glaube ich. Wir planen für nächstes Jahr die Wiederholung der Reise und da wird's für mich wohl eine D500 mit dem 200 bis 500 mm werden. Ob ich mir noch den TC14E dazu nehme, ich glaube, das ist ein 1,4-fach-Konverter,
ja.
Weiß ich noch nicht. Eine Alternative für ein recht gutes Telezoom ist das relativ neue Tamron, ein SP150 bis 600. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Kavenzmann.
Das ist ein Riesen-Range.
Ja, vor allen Dingen ist das relativ fett auch das Objektiv. Gut, der Michael hatte einen Kommentar. Ich gehe im September nach Kenia, Tansania. Schau an, habe mir von dem Anbieter Bilder des Fahrzeugs schicken lassen. Für mich ist da ganz klar rausgekommen, dass ich ein Beanbag brauche. Chris, das hattest du ja auch vorgeschlagen.
Ja, Beanbag über irgendwelche Stangen hinten dran oder über die Fenster halb runtergelassen. Mhm. Wäre so der Klassiker da.
Dann schreibt er weiter: Wir haben den Vorteil, dass wir zu dritt sind und uns gegebenenfalls Objektive teilen können. Deshalb kommt etwas mehr mit. Von 16 bis 35 am Vollformat bis 150 bis 600 das Sigma am
da Crop. Da eine kleine Anmerkung. Objektive teilen. Ich habe das ja mal so spaßeshalber immer gesagt, wenn Moni ist, wenn sie digital unterwegs ist mit Nikon, ich mit Canon. Und da sagen die Leute immer, das ist ja doof, da könnt ihr ja gar nicht die Objektive tauschen. So, wo wir beide uns immer anschauen und sagen, nee, Gott sei Dank, weil wenn wir unterwegs sind und sehen irgendwas, und dann haben wir auch oft sehr ähnliche Ideen, wie wir es fotografieren wollen. Und wenn wir dann beide die 24 mm Festbrennweite brauchen und nur eine davon hätten, würden wir uns kloppen. Wir würden uns die Rübe einschlagen. Nein, ich will das. Nein, du. Nein, da wird's hier Ehekrach geben. Ne? Das geht also nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob das tatsächlich funktioniert, wenn 3 Leute unterwegs sind, sich Objektive teilen.
Und dann passiert in der Distanz irgendwas ganz Interessantes. Und
jeder will das 600er Tele, ne? haben. Ne? Dann, und dann aber... Tja, also wenn dann bringt mal zumindest 2 von jedem mit oder so, sonst wird das, glaube ich, eher möglicherweise zu Stress führen. So, er hat aber noch mehr geschrieben.
Ja, er schreibt weiter: werde auch eine GoPro mitnehmen, um so allgemeine Eindrücke von der Fahrt aufzunehmen. Finde ich zum Beispiel auch eine gute Idee, einfach so fürs Making-of. Ganz wichtig ist wohl das Gewicht. Sollte man mit dem Flieger zwischen den einzelnen Parks unterwegs sein? Wir fahren, da ist das kein Problem. Fand ich auch einen wichtigen Hinweis. Auch schon auf dem Flug hin ist das ja nun durchaus interessant, was man.
Naja, aber du musst aufpassen, wenn du die internationalen Flüge nimmst und die Inlandsflüge, weil die internationalen Flüge haben meistens irgendwie ihre, was weiß ich, 23 Kilo oder 2x23 oder was weiß ich. Mhm. Und bei den Inlandflügen hast du oft ein deutlich kleineres Kontingent.
Also sind ja auch kleinere Maschinen und kleinere Fächer und so.
Ne? Wir werden es jetzt zum Beispiel haben mit der Grönland-Geschichte. Also wenn das jetzt auf Sendung ist, ist das schon rum, aber wir nehmen es ja vorher auf. Und ich weiß, dass ich also international mehr mitnehmen kann als auf dem Flug zwischen Island und Grönland, da sind dann tatsächlich nur 20 Kilo erlaubt im eingecheckten Gepäck.
Tja, also
muss guter man Hinweis. Also dran denken, ja.
Und er hat noch einen wichtigen Hinweis, der Michael, er schreibt nämlich, mit dem Üben kann ich nur voll und ganz zustimmen, habe das 150 bis 600 im Frühjahr gekauft, öfters Vögel fotografiert, aber irgendwie wollen die nie im Bild bleiben.
Tja, kannst mal sehen. Also üben ist tatsächlich Grundlage dafür, weil ansonsten ist man sehr enttäuscht von seinem Urlaub, wenn man das nicht im Griff hat.
Dann mach du noch den letzten von Leander.
Der Leander schreibt, bin gerade für ein Jahr in Uganda und war mit einer Canon 60D Crop und 70 bis 300 mm Objektiv auf Safari im Murchison Falls National Park, war mit dieser Linse sehr zufrieden, obwohl ich in einigen Fällen gerne näher dran oder weiter weg gewesen wäre. Ein relativ großer Zoom-Bereich ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, das 70 bis 300 habe ich ja auch am Crop im Einsatz. Er meint wahrscheinlich das Gleiche. Und ich habe dann noch einen Kenko Zweifachkonverter, den ich da noch dahinter schrauben kann. Also ich kann zur Not tatsächlich richtig lange mit dem Ding fotografieren, aber das ist dann nicht mehr autofokussierbar, das ist dann Handarbeit.
Ist halt dann langsamer, ja.
Mhm.
Gut.
So.
Ja, dann bin ich mal auf die Eindrücke von der Safari gespannt. Vielleicht kriegen wir ja mal Bilder zu sehen.
Schickt uns auf jeden Fall Bilder oder Links zu Bildern und ein bisschen Text dazu, wenn ihr wieder da seid und dann können wir da noch ein bisschen drüber reden.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, auch diese Folge findet statt mit freundlicher Unterstützung von Jimdo, bau dir deine Webseite. Ja, haben wir schon viel drüber gesprochen. Chris hat neulich sogar schon mal eine kleine Portfolio-Seite für seine Bilder angelegt damit, innerhalb von 5 Minuten. Und was man noch sehr, sehr einfach machen kann, ist sich einen Online-Shop anzulegen. Das ist mit wenigen Klicks erledigt. Ich glaube, das geht sogar in einer kostenlosen Version für so ein paar Artikel. Wenn man da ein bisschen Geld drauf wirft, dann kann man auch einen richtig großen Shop aufbauen. Und das Schöne ist eben, dass es ein Online-Shop aus Deutschland und für Deutschland ist. Das heißt, Jimdo sagt, der ist recht sicher und die gucken da auch immer und haben da ein Auge drauf und passen das an.
Dass du nicht abgemahnt werden kannst.
Genau. Also ob sie das garantieren, weiß ich nicht, weil das ist in Deutschland schwer, aber sie machen dir die Sache wirklich sehr, sehr einfach. Also du kümmerst dich um deinen Shop und deine Artikel und musst dich nicht um die rechtlichen Hürden kümmern. Das finde ich einfach sehr vorteilhaft. Und was Jimdo auch macht, ist, sie haben einen Blog und da geben sie auch immer wieder Tipps für Leute, die ihre Webseite dort haben oder haben wollen. Und zum Shop gab's zwei sehr schöne Hinweise, die ich an dieser Stelle gerne mal weitergeben möchte. Denn das eine ist, wenn ihr einen Shop macht und eure Artikel dort anbieten möchtet, dann legt doch einfach für jeden Artikel auch eine eigene Unterseite an. Sie schreiben, und das ist auch so bei den Baukasten, das ist eben sehr verlockend, dass man seine Artikel, wenn es eben gerade auch nicht so wahnsinnig viele sind, einfach auf einer Seite hat und fertig. Es hat aber Vorteile, wenn man für jedes Produkt auch eine eigene Unterseite anlegt, weil man kann die Produkte dann direkt verlinken. Also wenn man dann irgendjemand direkt einen Link zu einem bestimmten Artikel schicken will oder wenn jemand auf eurer Webseite den Artikel gesehen hat und möchte den einem Freund, einer Freundin weitergeben, dann ist der direkte Link eben wesentlich leichter geteilt, als wenn man sagt, hier ist die Seite zum Shop und ich meinte genau den dritten Artikel von oben und dann funktioniert das nicht, weil das auf dem iPad dann der fünfte ist und so weiter. Also eigene Unterseite ist wichtig, auch für SEO, also um gefunden zu werden in der Suchmaschine hilft das. Und ganz, ganz wichtig, und das passt hier eben zu unserem Podcast, sie schreiben, Zitat, umwerfende Fotos verwenden. Und das klingt jetzt natürlich sehr umwerfend, aber Chris, das ist verdammt wichtig und das ist ja ein Bestandteil gewesen von dem Workshop, den ihr jetzt kürzlich erst gehabt habt, wieder.
Nämlich, ja, natürlich.
Wirken die Bilder auf jemanden und was kann man damit erreichen?
Ja, und ohne gute Fotografie verkaufst du einfach schlechter. Also das ist ein Fakt. Das haben Firmen wie Airbnb verstanden, die dir, wenn du deine Ferienwohnung über sie irgendwie vermieten möchtest, wenn du möchtest, kostenlos und gratis einen Profifotografen vorbeischicken, der dann das für dich fotografiert, damit die Bilder besser sind, damit du es besser verkaufen kannst, kommt denen ja auch zugute. Oder er hat eine Untersuchung gemacht, dass du mit guten Bildern für das gleiche Produkt 30% höhere Erlöse einfahren kannst.
Absolut. Also
Fotografie verkauft und zwar wirklich. Also mit dem iPhone so einen schnellen Schnappschuss mit einem hässlichen Hintergrund, das zieht einfach nicht so wirklich gut.
Ich kann mich noch an die Anfangszeiten von eBay erinnern, wo man noch ganz, ganz viele Produkte ohne Foto reingestellt hatte, also in dem Suchergebnis. Und da musste man irgendwie einen Euro Aufpreis bezahlen, damit man im Suchergebnis mit einem Foto zu sehen ist. Und das ging ganz, ganz schnell, dass alle das gemacht haben, weil wenn du im Suchergebnis kein Foto hast, wirst du nicht mehr angeklickt. Also Fotos sind wichtig, das heißt, solltet ihr richtig coole Artikel haben und da verkaufen oder für euren Verein irgendwie bestimmte T-Shirts oder sowas machen, sucht euch doch mal aus eurem Umfeld einen Fotografen oder jemanden, der das einfach gerne macht für euch und lasst richtig gute Fotos machen für euren Shop, dann klappt das auch mit dem Verkauf. Wenn ihr so eine Webseite starten wollt, startet einfach erstmal kostenlos, probiert es einfach aus, dann hat die Webseite hinten das Jimdo.com hinten dran stehen. Und wenn euch das überzeugt, und das wird es bestimmt, dann macht ihr einfach weiter und ihr könnt 15 Euro sparen, wenn ihr unseren Code Belichtigung reinschmeißt.
Muss man den schmeißen? Kann man den auch eintippen?
Man kann den auch tippen, aber schmeißen macht mehr Spaß.
Alles klar. So, kommen wir zu was, was mit Fotografie gar nichts zu tun hat. Das ist noch ein Nachtrag zum Villa-Workshop aus dem... War es noch im Juli? Juli, August, also das ist schon ein bisschen her.
Ja.
Da ging's
Anfang August, glaube ich.
Das musst du machen, das hast du da reingeworfen hier.
Ende Juli war es tatsächlich, 30. 31.
Ja.
Ja, und da waren wir essen und dann kam irgendwie das Gespräch auf Portemonnaies. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Ich glaube, weil du dein kleines handliches Kartensteck-Dingsbums-Stoffteil mit Gummi rausgeholt hast.
Ich bin ja, das klingt jetzt ganz doof, aber ich bin ja Fan von kleinen Geldbörsen. Also so richtig kleine, wo gerade mal so ein Sack Kreditkarten reinpasst und ein bisschen Papiergeld. Und dann habe ich noch irgendwie 3 Münzen in der Hosentasche. Sowas brauche ich, ne? Was ganz Kleines.
Ja, genau.
Und dann hole ich das so raus und ja, dann kommen gleich irgendwie alle an und sagen, ja, meine ist viel besser. Und ich habe auch so diese Mini-Wallets, die sind tatsächlich irgendwie so sehr geek-kompatibel, glaube ich.
Ja, ich war dann irgendwie drauf angesprungen, weil ich suchte auch schon seit einer ganzen Weile nach einer Lösung. Ich brauche aber eben eigentlich ein Geldfach. Ich mag das nicht. Die Hosentaschen sind schon für andere Sachen reserviert. Da ist Schlüssel drinne, da ist Telefon drinne, das soll nicht zerkratzen. Und ja, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie doof. Ich glaube, der Christian war es, der hatte dann sein etwas größeres Lederportemonnaie rausgeholt. Fand ich auch interessant. Und von dem Anbieter gibt's auch irgendwie was mit Münzfach. Und ja, wie es der Zufall so will, war ich kaum zu Hause und ab und zu stöber ich mal bei Kickstarter und dann war ich über ja so ein kleines Leder-Wallet, das Venture-Wallet gestolpert. Das ist auch so ein Miniatur-Portemonnaie, hat für mich jetzt auch den Nachteil, dass es kein Münzfach hat. Also für mich ist es nichts, aber vielleicht für dich oder für euch, wenn ihr zuhört. Es hat aber dafür ein zweigeteiltes Geldscheinfach. Muss man jetzt nicht nur für Geldscheine benutzen, sondern man kann ja auch sagen, irgendwelche Bons oder sowas, die man aufheben möchte oder Karten, Visitenkarten oder irgendwas, kommen ins zweite Fach und das Geld ins erste. Das wäre eine Option. Und es hat auf beiden Seiten Kartenfächern und unten ist so eine Öffnung, dass man mit dem Daumen eben die Karten einfach rausschieben kann. Also da muss man nicht poolen. Was bei deinem Stoff, Chris, ja nicht das Problem ist, weil es ja sehr flexibel ist. Aber wenn du jetzt so ein Leder hast, ist das unter Umständen etwas fummelig.
Fand ich ja, ganz vor allem interessant. Ist das nicht so flexibel. Das, was ich da habe, ist ja so ein Gummimaterial, was ja, unglaublich eher so flexibel ist.
So ein Neopren-Ding oder so.
Ich krieg da irgendwie, ich schleppe hier irgendwie 8 bis 10 Karten mit mir rum und die passen da problemlos rein. Kriegst du bei so einem Lederding nicht hin.
Tjo. Also, schaut mal rein. Das war so mein kleiner Nachtrag zum Villa-Workshop noch.
Alles klar, wir verlinken es mal.
Haben wir denn frische Fragen? Weil hier so nach einem Doppelpack ist ja immer schon sehr...
Haben wir frische Fragen? Ich hatte ja vorhin...
Ich refreshe mal hier kurz.
Ich glaube, die haben so ein bisschen noch... damit,
also bei
damit
Google Plus gibt's was. Und ich guck mal hier.
Der Nils, kurz. Shownoter Nils fragt, ich möchte alte Dias mit einem Scanner digitalisieren. Was ist dabei zu beachten? In Klammer Auflösung, Farben. Können wir kurz drauf eingehen? Also Scannen ist ja...
ich gebe dir mal ein Zeitlimit. 2 Minuten.
Kannst du, kein Problem. 2 Minuten schaffe ich. Warte mal. Hey Siri, Timer 2 Minutes. Ich muss erst mal einen Timer setzen.
Das ist jetzt frech.
Ja, macht nichts. Wir reden ganz kurz über Scannen. Also beim Scannen ist zu beachten, dass der Scanner überhaupt erstmal eine entsprechend hohe Auflösung hat. Die meisten Flachbettscanner, die du kaufst, haben für Dias... Ja, also die schreiben auf der Schachtel hohe Auflösungen, in Wahrheit sind die aber wesentlich niedriger, diese Auflösungen. Du kannst du kannst davon ausgehen, dass du ein Dia, also ein 35mm Dia, auf ungefähr 5 Megapixel scannen kannst. Wenn du wesentlich mehr scannst, dann ist das keine echte Auflösung, sondern dann wird das einfach hoch interpoliert. Also das wäre so die Auflösung bei Farben. Da bin ich immer relativ großzügig und sage, ja, mach doch mal so, wie du kannst. Also das wären dann so die, wie viel sind 16 Millionen Farben oder so, auf eine TIFF-Datei scannen. Und das reicht eigentlich schon aus. Das sind so die 2 Sachen und dann braucht man sehr viel Geduld dafür. Das dauert.
Gut. Das war's?
Ja, der Hausmeister hat noch, genau, keine HS-Frage, aber er bittet um Verlautbarung, nämlich, dass die 40 Kanäle im Slack jetzt erstmal reichen müssen.
Ja, das ist ja auch okay. Ja, ja.
Nein, es war tatsächlich, kurzes Wort zum Slack, ne? Wir haben ja den ganz offen gehabt, dass also quasi wirklich jeder einen Kanal anlegen konnte. Und jetzt haben wir hier reihenweise Genre-Kanäle für verschiedene Genres und Bildbearbeitungskanäle für verschiedene Produkte, also für Lightroom und Photoshop und Darktable und Capture One Pro und einen Blitzkanal und ein, stellt euch vor, und ein Technikkanal und für die Klostergeister. Jetzt
nicht alle 40 vorlesen.
Nee, mach ich nicht. Ich habe nur 38 vorgelesen. Dann war halt irgendwann, dann wurde es ein bisschen zu viel und ein bisschen unübersichtlich. Und dann haben wir uns entschieden, dass der Hausmeister, der Joachim, jetzt nicht nur Hausmeistertätigkeiten hat, sondern der bekommt jetzt ein paar Gummistiefel und eine Mistgabel und der darf jetzt die Kanalarbeiten erledigen in dem Slack. Das heißt, wenn er, ja, ach, jetzt rappelt übrigens meine Uhr, ne? Also, 2 Minuten, ich war so schnell. Das heißt, wenn ihr einen neuen Kanal anlegen wollt, wir haben euch jetzt mal eiskalt die Fähigkeit, eigene Kanäle anzulegen, zumindest öffentliche Kanäle anzulegen, haben wir euch jetzt mal entzogen. Ihr könnt aber private Kanäle, so Geheimkanäle hinter unserem Rücken, dürft ihr immer noch anlegen. Ja. Mhm. Wer über uns lästern möchte, kann das ruhig tun. Aber wenn ihr einen neuen Kanal braucht oder so irgendwas nicht passt, dann fragt dann ab jetzt mal den Joachim, auch Carbon-Compound auf dem Slack, der macht das dann. Er ist manchmal ein bisschen grantelig, aber so sind die Österreicher ab und zu mal.
Das liegt denen im Blut.
Der hat aber einen ganz, also harte Schale, weicher Keks, ne? Kern.
Wie auch immer. Weiche Mozartkugel.
Und Keks.
Ja, Google Plus haben wir einen von Thorsten. Hallo zusammen. Nach einem Systemumstieg sind meine 77mm Filter einfach zu groß. Nun habe ich Stepdown-Adapter, um die 77 Filter an meine 62mm Linsen zu bekommen. Gibt es diesbezüglich etwas zu beachten? Als Filter verwende ich ND und Poolfilter. Danke für euren Rat. Viele Grüße, Thorsten. Ich würde sagen, nö. Filter bleibt Filter und der Step-Down ist kein Problem. Step-Up ist eher ein Problem, weil dann kannst du dir Vignettierung einhandeln, aber Step-Down ist kein Problem. Ist halt fummelig, hast halt ein zusätzliches Gewinde.
Gut.
Jo. Sehr schön. Denn, Moment.
Denn.
Wir brauchen ein Märkchen. Gibt's eine neue Aufgabe? Haben wir nämlich vor der Aufzeichnung dieser Sendung wieder mit Hilfe des Slacks ermittelt. Die neue Aufgabe wird laufen. Das ist jetzt für die Live-Hörer ein bisschen blöd. Ihr hört jetzt mal alle weg. Machen jetzt alle, ne? Jetzt hätte ich natürlich vorher sagen müssen, wann sie wieder hinhören können.
Sollte ich kurz den Stream pausieren?
Blöd. Nein, mach ich nicht. Nein. Das wäre jetzt ja fies, ne? Wissen die Slacker eben. Also, die Aufgabe läuft vom 8.9. bis zum 22.9.2016 und heißt Klippe. Ihr geht also los, macht ein neues Foto zu dem Thema Klippe, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt das Tag HS Klippe. Das Ganze vom 8. September bis zum 22. September 2016. Na, das ist was, ne? Geräuschrätsel auflösen haben wir vorhin schon gemacht.
Stimmt, das war die
Shenhao.
Da bin ich ja mal auf die ersten Bilder gespannt.
Na, und ich erst.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank an die erstmal an euch fürs Zuhören, an die Shownoter, den David, den Kai, den Nils und den Sebastian fürs fleißig mitschreiben und wir kommen wieder nächste Woche. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.